Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
Wir haben ja schon relativ früh gesehen, dass das AES 3.0, dass das ein riesiges Paket wird. Und wir haben eigentlich bei jeder Gelegenheit fallen lassen, dass da ein ziemlicher Koloss auf uns zukommt. Das war für die also auch tatsächlich ein Erlebnis, das mitzubekommen. Ne? Also wenn wir das hinkriegen, das wäre schon cool. Und der Zoll hätte ein neues Produkt. Der Zoll könnte sagen, wir bieten auch alternativ die Inhouse-Zertifizierung an. Also wir bewegen uns nicht nur wie bei AES und NCTS auf einen großen Umbau hin, sondern das droht auch noch für die restlichen Fachverfahren. Das muss man ganz klar sagen.
Freier Verkehr. Heute mit Janine und Tabea.
Ja, Tabea, was für ein Jahr. Dieses Jahr steht der Stern unter Atlas 3.0 Release, was uns ja das ganze Jahr mehrheitlich beschäftigt hat. Wir waren da ja ziemlich involviert. Ja, wie hast du das gefunden bis jetzt?
Ja, also es war wirklich ein Thema, das hat uns ja über Monate begleitet uns immer noch. Da hatten wir echt viel damit zu tun. Es war ganz unterschiedlich, fand ich. Also ein Riesenthema, das ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche auch betroffen hat, fand ich. Also natürlich uns, aber auch so viele Firmen, die davon betroffen waren und die das auch ganz unterschiedlich gehandhabt haben. Also da gab es ja von Kunden, die wir haben, mit denen wir zusammenarbeiten, wo super gut vorbereitet waren, bis hin zu anderen Fällen, wo wir ganz schön viel Hilfe leisten mussten, war wirklich alles dabei. Also ein super spannendes Thema. War wirklich eine Riesenbandbreite, muss ich sagen, bei mir.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Man hat echt alles gehabt, von super vorbereitet bis zum Schluss nicht gewusst, war glaub, alles mit dabei. Aber zusammen kriegen wir es hin. Das Ende naht und daher, ich bin positiv, dass wir das Jahr 2023 in Atlas 3.0 noch rumkriegen, dass alle switchen und auch die Letzten nicht vergessen gehen. Ich glaube, wir werden heute noch viele Highlights und vielleicht auch ein paar Lowlights hören, was um das Thema herum auch passiert ist. Ich glaube, da hat dann unser heutiger Gast sicher viel zu erzählen und viel mitgewirkt. Er war ja da schon involviert, bevor es überhaupt bei uns dann losging.
Genau. Dann würde ich sagen, holen wir ihn gleich dazu, oder? Und hören, was er zu erzählen hat.
Spaß vermitteln und Spaß haben bei allem, was er macht. Das ist die Devise von Michael Sell. Und das merkt man dem gebürtigen Schleswig-Holsteiner auch an. Vor allem, wenn es um das Thema Zoll und Außenwirtschaft geht. Er startete seine Karriere direkt nach dem Abitur mit einem Studium im nicht-technischen gehobenen Zolldienst. Als fertiger Diplom-Finanzwirt arbeitete er zunächst in unterschiedlichen Funktionen in der Hamburger Zollverwaltung, ehe er in die Industrie wechselte. Nach Stationen in den Zollabteilungen, zum Beispiel bei einem Mineralölunternehmen und bei einem Hersteller für Flurförderzeuge, wechselte er schließlich zum Softwareanbieter AEB. Dort verantwortet er seit dem Jahr 2018 die Weiterentwicklung der Atlas-Produkte des Stuttgarter Unternehmens. Wenn sich Michael Sell nicht gerade mit Zoll und Außenhandel beschäftigt, widmet er sich seiner Familie, Freunden und seinen Hobbys wie Motorradfahren, Indoor-Cycling, Modellbau sowie Lesen.
Also dann herzlich willkommen, Michael.
Hallo ihr beiden, herzlich willkommen auch.
Hallo.
Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt ja im Einspiel schon ein bisschen was davon gehört, was dich beruflich und privat so umtreibt. Das Thema Zoll war ja bei dir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dabei, die du so kennengelernt hast. Einmal Zollbehörde, dann in der Industrie und dann aber jetzt beim Softwareanbieter. Was war denn damals ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, hey, Karriere im Zollumfeld, das ist genau das, was ich machen will?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, was da ausschlaggebend war. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nachdem die Schule zu Ende war, eigentlich weiterhin Moped fahren wollte und feiern. Das war schon mal klar.
Sehr gut.
Hab dann aber festgestellt, das funktioniert so nicht. Ich muss mir tatsächlich einen Job suchen und habe relativ spät angefangen, mir dazu Gedanken zu machen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin da überhaupt nicht strategisch rangegangen, hatte eigentlich keine richtige Perspektive, kein Ziel. Und dann habe ich tatsächlich auch nicht viele Bewerbungen rausgeschickt. Ich habe mich einmal bei der Bundeswehr damals beworben und parallel beim Zoll. Das war es auch erstmal.
Gut, wenn es reicht.
Ja, hat auch gepasst irgendwie am Ende. bei der Bundeswehr bin ich dann tatsächlich, wie hieß das damals, in der Offiziersbewerberzentrale gewesen und habe dann diesen Prozess dadurch durchleben dürfen. Da ist man irgendwie so eine Woche eingesperrt und macht dann irgendwie so über mehrere Tage alles Mögliche von schulische Tests, also quasi das Abi nochmal bis hin zu körperlichen Tests, Sport ist das gelaufen, habe ich dann erfolgreich abgeschlossen.
Ja.
Aber bin tatsächlich auf dem Weg nach Hause schon ziemlich klar gewesen, dass ich das nicht machen möchte. Also da gab es eine Schlussbesprechung, irgendwie hat es nicht gepasst. Und dann eben halt parallel beim Zoll habe ich mich beworben. Das lief damals ganz entspannt. Ich bin da zu einem Bewerbungstermin hingekommen, musste im Gegensatz zu heute, es ist alles viel komplizierter, nur eine kleine Erörterung schreiben. Und dann gab es noch eine Diskussionsrunde danach. Also es ist damals super simpel gelaufen. Und habe dann sofort das Okay gekriegt, dass ich dabei bin und anfangen cool. darf. Und das, ja, also es ging recht entspannt. Und schlimm war eben halt, ich war mir gar nicht im Plan, dass ich nur noch ein paar Tage habe und dann geht's los.
Okay.
Das war tatsächlich kurz bevor der 1.8. Kam. Also ich hatte Abi zu Ende, ein paar Tage noch gefeiert, dann kam irgendwie die Bewerbung beim Zoll und dann ein paar Tage später war es dann auch schon so, dass ich festgestellt habe, ui, ich muss jetzt da irgendwie hin und wusste noch nicht mal wohin, habe dann festgestellt, das war Münster, da ist die Fachhochschule und ja, dann habe ich völlig unvorbereitet einfach irgendwie Sachen gepackt, auf mein Motorrad geschnallt und bin dann von Neumünster nach Münster gefahren und musste erstmal feststellen, was geht da ab. Ich hatte wirklich nur eine grobe Vorstellung, was bei Zoll passiert. Letztendlich war es auch irgendwie Fernsehen zum kann ich wirklich zugeben. Schwarz-Rot-Gold, Fernsehserie aus den 80er Jahren, fand man richtig toll. Ich habe mir gedacht, Zollfahndung ist irgendwie auch cool. Da möchte ich eigentlich hin, ohne dass ich eigentlich wusste, was die Zollverwaltung wirklich bedeutet. Und also es ist sehr viel Zufall, glaube ich, dass ich da gelandet bin. Keine vernünftige Planung, nein, keine vernünftige Planung, kein echtes Ziel. Ja, vielleicht auch traumatische Kindheitserfahrungen.
Das hört sich so an, das müssen wir auf jeden Fall nachfragen. Traumatische Kindheitserfahrungen, die wollen wir natürlich gerne hören.
Frau mit dem Zoll.
Ja, also mein Vater ist ja zur See gefahren. Und solange ich eigentlich im Vorschulalter war, war es schon so, dass wir dann auch häufiger mal mit in den Hafen gefahren sind. Und dann sind wir natürlich immer beim Zoll durch Freihafen in Hamburg. Und mein Vater ist immer der coole Typ gewesen. Meine Mutter war immer nervös. Und wir Kinder saßen auf der Rückbank und haben immer überlegt, warum ist meine Mutter nervös und warum ist mein Vater super cool? Meine Mama hat immer Angst gehabt, dass mein Vater irgendwas schmuggelt. Und er hat vorher immer behauptet, dass er es nicht tut. Und er hat es natürlich doch getan. Wir Kinder haben davon aber eigentlich gar nichts mitgekriegt, außer diese Nervosität, wenn es dann aus dem Freihafen rausging. Und Zöllner waren für mich damals eigentlich immer eher so negativ belastet, kann ich wirklich sagen. Also wir haben immer gemerkt, das ist irgendwas, wo man Angst haben muss. Abgesehen davon, dass die natürlich auch furchteinflößend waren. Die waren immer sehr, sehr hoheitlich, ne? Und außerdem waren sie bewaffnet. Und wenn die dann so ans Auto kamen, waren sie meistens auch unfreundlich. Und es ist ganz komisch gewesen. Und ich weiß nicht, warum ich dann zum Zoll gegangen bin. Also vielleicht, weil ich damit auch meinen Vater ärgern wollte, den alten Schmuggler. Ich kann es gar nicht sagen. Ich sag ja, es ist mehr so ein zufälliges, gar nicht zielgerichtetes Suchen nach einem Job und hat aber trotzdem gut gepasst, muss ich ganz klar sagen. Also das war eine Entscheidung, die ich bis heute nie bereut habe, das muss ich ganz klar sagen.
Da hört man gern. Aber ich glaube, unverhofft kommt oft, oder wie sagt man so schön?
Ja, genau, richtig. Also es ist, ich glaube, manchmal kann man wirklich Ziele haben, gerade auch was die Berufswahl angeht und findet eigentlich nie die Erfüllung, die man sucht. Und manchmal läuft man so wie ich vielleicht ziellos drauf los und es fügt sich findet einfach das Schicksal Glück. Und findet sein Glück. Ne?
Ja. Ich glaube, man merkt auch, ob jemand mit dem Herz dabei ist bei der Arbeit. Oder halt macht, weil man es machen muss oder soll. Also ich finde, das überträgt sich ja die Motivation auch irgendwo. Das spiegelt man dann, glaube ich, auch. Das sieht man dann schon in der Arbeit auch, wie man dazu steht. Mhm. Ich glaube, da bist du bestes Beispiel.
Ja, und das Thema Zoll hat sich dann ja wirklich durch mein ganzes Arbeitsleben getragen. Ihr hattet das ja angesprochen, also erst Zollbehörde, da habe ich dann ja tatsächlich die Ausbildung gemacht. Dann bin ich tatsächlich einige Jahre durch verschiedene Stationen, durch verschiedene Tätigkeiten in der Zollverwaltung gelaufen. Bin aber, wie gesagt, nie Zollfahnder geworden, obwohl ich das ja unbedingt werden wollte. Aber
das wollte ich noch fragen. Muss man sich bei der Ausbildung zum Zoll am Anfang entscheiden, was man da werden will? Mhm. Oder ist das zuerst mal eine Grundausbildung? Und dann?
Also zumindest damals war das so, dass man, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, zum Schluss eigentlich gefragt wird, in welche Verwendung man gehen möchte. Also im Prinzip, wohin man sich orientieren möchte. Möchte man Grenzdienst machen? Möchte man, so wie ich zum Beispiel, sich auf die Fahndung bewerben? Es gab auch Kollegen, die haben sich damals fürs Rechenzentrum beworben. Das ist gerade aufgebaut worden, als es so mit IT losging. Ich bin ja schon so alt. Ist damals so quasi in den Startlöchern gewesen. Man konnte Wünsche äußern und so wie es damals üblich war, ist man natürlich nie genau dahin gekommen, wo man hin wollte, sondern genau entgegengesetzt. ist tatsächlich so. Ich hatte einen bösen Ausbildungsleiter und der hat mich natürlich genau dahin gesteckt, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Das ließ sich alles nachher korrigieren, aber komischerweise Zollfahndung hat nie gepasst. Da bin ich nie hingekommen. Und im Nachhinein, also in der Ausbildung habe ich festgestellt, so spannend, wie sich das die meisten vorstellen, ist es dann auch gar nicht unbedingt. Man denkt ja immer, die rennen dann irgendwie rum und observieren nachts und ja, jagen irgendwie Verbrecher. Und damals in der Ausbildung kam ich in ein laufendes Verfahren rein, wo ich ganz fürchterlich viele Zollbelege einfach geprüft habe. Berge, Kartons, palettenweise Zollbelege, die durchgearbeitet werden mussten. Und das ist so die andere Seite. Ne? Also man hat so ein Idealbild davon. Das ist wie Polizei vielleicht auch, wo man immer nur so einen Ausschnitt kennt, das, was man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, aber das was drumherum. Das Drumherum. Und das ist eben halt doch viel Administration und war damals auch fürchterlich viel Papier und nicht nur spannend rumrennen und Verbrecher über die Straßen jagen, ne?
War dann doch nicht ganz so wie in der Fernsehserie.
Nee, genau. Und irgendwann habe ich dann entschieden, dass ich tatsächlich die Zollbehörde verlassen möchte und bin dann eben halt gewechselt zu unterschiedlichen Industrieunternehmen. Und das war natürlich von Vorteil. Damals gab es noch keine richtige Ausbildung zum Zollexperten. Also es waren oft Menschen wie ich, die dann aus der Zollverwaltung rausgegangen sind und mit ihrem Wissen dann quasi die Seite gewechselt haben, so ihre Expertise eingebracht haben bei den Unternehmen.
Und das sieht man ja heute auch noch viel eigentlich. Mhm. Sieht man, glaube
ich,
schon.
Ja, wobei, ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch schon an freien Unis entsprechende Studiengänge in Richtung Außenwirtschaft, Zoll. Ne? Also das
hatten wir ja auch schon im Podcast, ja, genau, das zu dem Thema, ja.
Genau, also das, so wie es früher war, dass es im Prinzip entweder irgendwelche Speditionskaufleute waren, die sich spezialisiert haben, oder vielleicht Juristen, die eigentlich ursprünglich gar nicht so mit Außenwirtschaftsrecht was zu tun hatten, sich dann spezialisiert haben, oder eben Menschen aus der Zollverwaltung, das hat man ja heute nicht mehr. Also man kann ja mittlerweile tatsächlich sich auch an verschiedenen schulischen Einrichtungen, Universitäten kann man sich ja auch entsprechend drauf ausbilden lassen und qualifizieren lassen. Genau. Und zum Schluss Softwareanbieter, genau, um den Bogen nochmal zu uns zu spannen. Das war für mich natürlich wirklich die schönste Sache überhaupt, dass ich nochmal die Seite wechseln konnte und dass ich im Prinzip so auch von der Kundenperspektive auf die Anbieterperspektive wechseln konnte. Also ich habe tatsächlich auch AIB Software im Einsatz gehabt in meiner Firma. Also ich bin auch Leidtragender meiner Software gewesen und jetzt dann nochmal die Seite gewechselt, und das ist schon schön, wenn man dann hinter die Kulissen gucken kann, also wie die Software entstanden ist, mit der man da gearbeitet hat.
Ich glaube, das gibt auch der Software noch den letzten Schliff. Ich glaube, Theorie und Praxis machen doch immer zwei verschiedene Wege, oder Theorie, Praxis, Zoll vielleicht, und du konntest das eigentlich ja wirklich vereinen. Sehen wir ja auch häufig hier, wenn man mit Kunden spricht, da ist das Feeling in dem wirklichen Gebrauch ein ganz anderes, als es vielleicht lustig und schön in der Software aussieht, in der Theorie.
Genau.
Also ich glaube, dieser Schwenk oder diese Zusammenbringung von deinem Wissen ist Gold wert natürlich für die Weiterentwicklung auch.
Gibt es denn jetzt einen von den Parts, wo du sagen würdest, der hat am meisten Spaß gemacht? Also kann man das überhaupt so sagen?
Schwer. Also man kann es auch gar nicht so direkt miteinander vergleichen. Mhm. Also wenn du Zollbehörde war eben halt, bist du sehr, sehr breit ausgebildet, ne? Über die gesamten Rechtsgebiete wirst du ausgebildet. Du hast allgemeines Zollrecht, du hast Verbrauchersteuerrecht, du hast Tarifrecht, du hast, was haben wir noch gehabt, Betriebswirtschaftslehre, alles Mögliche hast du da. Ne? Also bist super breit ausgebildet, aber dann kommst du in die Zollverwaltung rein und dann wirst du irgendwo als zum Beispiel als Sachbearbeiter eingesetzt. Und dann hast du einen super kleinen speziellen Bereich gehabt. Also du hast dann nur noch bearbeitet, waren Ursprungpräferenzen und da auch vielleicht nicht unbedingt alles. Oder du warst Zollsachbearbeiter für das Thema, spezialisiert auf das Thema Zolllager zum Beispiel. Also die Sachbearbeitung beim Zoll ist eben halt tatsächlich extremst gegliedert, granular, und von dem, was du gelernt hast, spezialisierst du dich dann tatsächlich auf einen sehr kleinen Bereich. Okay. Und da die Leute, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Ausbildung super ist und dass sie über die Jahre viel, viel besser geworden ist. Und die Leute machen einen tollen Job, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Die meisten machen einen richtig guten Job. Aber das ist das, was mich am Ende auch, glaube ich, am meisten gestört hat, dass man sehr spezialisiert ist. Und dass es dann vielleicht doch auch mit der Zeit langweilig wird.
Ja, klar.
Also da hat so die Herausforderung dann einfach gefehlt. Es war einfach doch Alltag auch, viel Alltag, ne? Aber so zum Umfeld kann ich ganz klar sagen, ich habe immer Glück gehabt. Ich habe immer tolle Kollegen um mich gehabt, egal wo ich war, und habe mich immer wohlgefühlt. Und wenn ich gegangen bin, dann war das immer eine persönliche Entscheidung. Der Job hat mir immer Spaß gemacht und die Kollegen waren immer toll, aber irgendwo brauchte ich dann einfach eine neue Herausforderung.
Das ist schon cool. Das kann auch nicht echt jeder sagen von seinem beruflichen Werdegang. Mhm. Also dann lief es ziemlich gut bei dir.
Doch, ist super gut gelaufen. Ich habe tatsächlich jeden Wechsel, das kann ich zu meinem Glück sagen und dafür bin ich auch echt dankbar. Jeder Wechsel ist auf meine persönliche Entscheidung, ist der gelaufen.
Du hast gerade Alltag angesprochen. Wie sieht denn heute in ein paar wenigen Sätzen so ein Alltag bei dir aus? Gibt es das überhaupt?
Nee, gibt's eigentlich nicht. Gibt's eigentlich überhaupt nicht. Also den Alltag habe ich nicht. Also anders als jetzt zum Beispiel beim Zoll, kommst du morgens ins Büro und dann hast du da irgendwie so auf dem Tisch deine Eingänge liegen und die arbeitest du dann ab. Das gibt es eigentlich gar nicht, weil jeder Tag ist irgendwie anders. Natürlich ist das Thema Zoll drumherum immer da. Das ist ganz klar. Das ist so die ganz große Klammer. Aber dann sind es eben halt völlig unterschiedliche Themen. Dann kommt halt jemand, ein Kollege aus der Entwicklung und hat gerade irgendwie einen Task, den er umsetzen muss. Also er hat irgendwie irgendeine Anforderung umzusetzen im Programm bei uns und fragt mich eben, hey, wie würdest du denn das sehen? Dann haben wir vielleicht aus dem Schulungsbereich Kollegen, die auch gerne mal zu mir kommen und sagen, wie siehst du denn diesen Sachverhalt und hast du da eine Idee dazu, was man den Teilnehmern erzählen könnte oder im Nachgang sind Fragen aufgetaucht. Da werde ich dann auch häufiger eingebunden und gefragt. Ich habe Kollegen aus dem Vertrieb, die mich immer wieder mal ansprechen und aus den Projekten teilweise kommen Fragen an mich herangetragen. Dann haben wir die Hotline natürlich, die kommt wieder mit ganz anderen Fragen. ja, also es gibt keinen geplanten Tag. Mhm. Ich habe keinen geplanten Tag ich habe tatsächlich eigentlich immer wechselnde Themen. Das ist tatsächlich so. Und das finde ich jetzt an dieser Aufgabe auch richtig gut. Das macht super Spaß.
Also das hört sich richtig spannend an, ja, auf jeden Fall.
Ja,
ja, man ist eben halt, auf der einen Seite ist man sehr selbstbestimmt, also das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite kann es aber auch schon so sein, das hatten wir jetzt gerade, ihr habt es ja auch angesprochen, die großen Releases, dass einfach keine Luft bleibt und dass so viel ist, dass man eben halt nicht weiß, wo greift man zuerst hin. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Ja, ich glaube, bevor wir jetzt das Thema Atlas und Software Release noch vertiefen und bevor wir in die Schnellfragerunde starten, brennt mir noch eins unter den Nägeln. Was hat dein Vater damals geschmuggelt? Habt ihr da einen Tanzbär eingeführt, der nicht gemeldet war?
Also da kann
darf
ich,
man dazu
da
was sagen?
Ja, doch, kann man. Ist verjährt. Der ist auch lange im Ruhestand und wenn er hier wäre, dann würde er bestimmt lachen, wenn ich die Geschichten erzähle. Mittlerweile verstehe ich mich mit ihm ja auch wieder richtig gut, aber als ich halt jünger war, war es eben halt doch auch durch, weil er eben halt so lange weg war, war es eben nicht alles so schön. Also meine Mitschüler waren immer super stolz und neidisch. Du hast einen Vater, der zur See fährt und der Kapitän ist, aber das hatte auch eine dunkle Seite, muss man ganz klar sagen. Er war eben halt viel weg und hat viel von Familie halt nicht mitgekriegt. Deswegen war das nicht so toll. Aber die Schmuggelgeschichten, die interessieren euch.
Ja.
Das Spannendste ist bestimmt, also mein Vater hat immer ein Herz für Tiere gehabt und tatsächlich war es so, dass gerade so in den 60er und 70er Jahren sich noch keiner Gedanken um Tierschutz gemacht hat und seine Kollegen dann teilweise Tiere irgendwo gekauft haben, mit an Bord genommen haben und dann haben sie irgendwie doch Schiss gekriegt, die Tiere dann irgendwie durch den Zoll zu schmuggeln. Und ja, ist eine spannende Geschichte und eine traurige Geschichte. Es hat tatsächlich mal jemand, ein Gepardenjunges, sich irgendwo gekauft, ich weiß nicht mehr wo, ich denke mal, das wird irgendwo in Afrika gewesen sein und hat sich dann aber nicht getraut, das Tier dann letztendlich mitzunehmen. Und da hat mein Vater tatsächlich auf der Reise sich um das Tier gekümmert und es ist ihm leider dann kurz vor der Heimreise ist es ihm dann gestorben. Also er hätte, fast hätten wir zu Hause einen Geparden gehabt. Was er mitgebracht hat, Thema Artenschutz, Verbote und Beschränkungen. Wir hatten zu Hause eigentlich nicht schön, aber wir hatten zu Hause einen ausgestopften Affen sitzen.
Okay.
Ein Krokodil, ein richtig großes Krokodil.
Wow.
Eigentlich nicht schön. Die sind dann wirklich nachher als Spende, als Exponate in meine Schule gegangen. Weil bei uns auch zu Hause irgendwie keiner was mit dem Affen und dem Krokodil anfangen konnte, sondern das eher schrecklich fand.
Das glaube ich.
Ja, und ich weiß gar nicht, was mein Vater damals bekommen hätte, wenn ihn die Zöllner erwischt hätten bei dem Schmuggel. Aber was immer dabei war, das muss man ganz klar sagen, Zigaretten und Spirituosen. Ja. Meine Eltern haben selber nie getrunken und auch nicht geraucht, aber das waren dann eben halt so Geschenke. Klar. Dann hatte man für die Handwerker mal was, die kommen oder in der Familie oder so. Und da wurde schon...
Ich glaube, heute noch der Klassiker.
Ja.
Ja, klar. Und also er hat nie irgendwas irgendwie versteckt oder so. Der ist so abgebrüht gewesen, der hat es einfach unter das Gepäck im Kofferraum gepackt. Der ist da wirklich cool gewesen. Und das ist das, was ich meinte. Das hat meine Mutter natürlich total fertig gemacht.
Hätte mir jetzt vom Schiff aus schon gesehen, dass was los wäre.
Aber echt, hey.
Er hat es ja meistens auch so gemacht, dann hat er das Auto bepackt, meine Mutter war dann irgendwie noch an Bord und er hat das Auto bepackt, sie hat davon gar nichts mitgekriegt, wir Kinder haben davon auch nichts mitgekriegt, aber er hat natürlich immer irgendwo was gehabt, immer.
Okay, wir erlösen dich, ja. Ich glaube, wir gehen jetzt weiter zu der Schnellfragerunde.
Genau.
Oh, okay.
Wir machen eine ganz kurze Schnellfragerunde und dann steigen wir richtig in das Atlas-Release-Thema von diesem Jahr ein. Mhm. Schnellfragerunde, wie immer, wir sagen dir zwei Bereiche vor. Du musst dich für eine entscheiden, nicht lange drüber nachdenken. Mhm. Einfach Bauchgefühl entscheiden lassen. Mhm.
Okay.
Also, was würde dir eher liegen, Import oder Export?
Import.
Gut.
Weihnachtsfeier oder Team-Event?
Ja, ganz klar das Team-Event.
Sehr gut. Und wenn es zum Richtung Kino geht, eher ein Thriller oder eine Komödie?
Ja, Thriller.
Okay.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, Atlas steht nicht zur Verfügung, auch wenn das ein Thriller ist.
Oh ja.
Wenn das Atlas nicht zur Verfügung steht, was machst du?
Das sind jetzt kommen meine Beamtenwurzeln durch. Also es gibt eine ganz wichtige Frage. Jeder Beamte stellt sich zuerst die Frage der Zuständigkeit. Was heißt das? Was heißt das? Wenn Atlas nicht zur Verfügung steht, wird das Erste sein, was ich prüfe oder was wir prüfen, liegt die Ursache beim Zoll oder liegt sie bei uns?
Sehr gut.
Warum geht es gerade nicht? Wenn es beim Zoll ist, bin ich super entspannt und sag mir, okay, nicht zuständig. Ich muss nicht aktiv werden, ich muss nichts machen. Und ja, wenn die Schuld bei uns liegt, klar, dann, also das sind schon Dinge, die einen nervös machen.
Cool, ja, das war's dann auch schon mit der Schnellfragerunde. Okay. Die ging ja jetzt wirklich fix. Kommen wir zum Eingemachten. Aha. Atlas Release 3.0. Das hat jetzt dieses Jahr ziemliche Wellen geschlagen und viel Ressourcen gebunden, viel Leute, viel Themen. Wie hast du, über alles. Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich?
Also man muss ganz klar sagen, das war diesmal schon eine Ausnahmesituation in jeder Hinsicht. Wir haben ja schon relativ früh gesehen, dass das IS 3.0, dass das ein riesiges Paket wird. Und wir haben gesehen, da wird es mit Sicherheit Probleme geben, fachlicher Art. Da kommen neue Felder oder da müssen Codes verwendet werden. Was ist da eigentlich der fachliche Hintergrund? Was ist der richtige Code dafür? Wie ist dieses Feld zu füllen? Und das sind ja Fragen, die sich die Anwender, die Kunden ja auch stellen müssen. Also das haben wir schon relativ früh gemerkt. Und wir haben wirklich zusammengesessen und gesagt, oh, da kommt was auf uns zu. Wir haben eigentlich bei jeder Gelegenheit schon irgendwie fallen lassen, dass da ein ziemlicher Koloss auf uns zukommt. Und wir uns Gedanken machen müssen, wie wir die Kunden abholen, wie wir die Kommunikation nach draußen machen. Ich bin relativ früh auch in Kontakt gewesen mit den Schulungskollegen, weil wir gesagt haben, da müssen wir uns drauf vorbereiten, da müssen wir ein Angebot haben. Das Übliche funktioniert da nicht. Da muss man in die Diskussion gehen mit den Kunden, mit den Teilnehmern. Das hat Konfliktpotenzial. Gibt so Beispiele, das Thema Beförderer ist so ein Feld gewesen, wo sich viele lange Zeit keine Gedanken gemacht haben. Das hat mich auch gewundert, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Also mich hat's erschreckt. Und ja, das ist so ein Feld gewesen, wo wir auch eigentlich nichts mit anfangen konnten und schon gar nicht, wie das Feld zu füllen soll, gefüllt werden soll. Und ja, da sitze ich in meiner Rolle natürlich dann auch und versuche mich da hineinzuversetzen in den Kunden. Wer ist denn der Beförderer? Also die Definition, wer ist der Beförderer? Okay, passen die Prozesse draußen eigentlich? Kenne ich den Beförderer denn immer? Kann ich den ermitteln? Was passiert eigentlich, wenn ich den dann nicht eintrage? Und das sind alles so Fragen, die sich dann tatsächlich auch erst im Verlaufe der Umsetzung dann teilweise auch geklärt haben. Wir haben, glaube ich, rekordverdächtig viele Tickets an den Service Desk aufgemacht. Der Service Desk Zoll und auch vom ITZ Bund haben zum Schluss, glaube ich, die sind auch, glaube ich, angesichts der vielen Anfragen untergegangen. Also man hat das an den Reaktionszeiten gemerkt. Teilweise hat man noch nicht mal mehr eine Ticketnummer gekriegt. Das habe ich noch nie erlebt. Die müssen da komplett untergegangen sein und das zeigt, wie brutal die ganze Situation war, ne? Und ja, teilweise auch, wie fehleingeschätzt man mit dem Thema umgegangen ist, ne? Also da will ich jetzt auch gar nicht so jetzt die Schuld so nach außen tragen und sagen, ja, die Kunden hätten ja alle viel besser das verstehen können, die hätten ja alle viel mehr machen können, die hätten ja alle viel mehr lesen können. Ich glaube, das ist an so vielen Stellen ist es unterschätzt worden und die Frage ist halt nur, wie man in Zukunft damit umgeht. Also wir sind da auch in der Diskussion mit der Zollverwaltung. Wir sind ja auch im Bundesverband der Zollsoftwarehersteller sind wir ja auch organisiert. Das Thema Information ist immer ein heißes Thema gewesen. Und wir haben auch da eigentlich immer versucht, dem Zoll klarzumachen, dass da mehr Informationen an die Beteiligten rausgegeben werden müssen, dass mehr sensibilisiert werden muss, einfach um klarzumachen, setz dich frühzeitig mit dem Thema auseinander, Zollbeteiligter, da kommt was auf dich zu, es werden sich für dich viele Fragen ergeben, klär sie frühzeitig, nicht erst, wenn dein Softwareanbieter plötzlich die Software umstellt, das ist wirklich eine Situation, die haben wir so noch nie gehabt, kann man ganz klar sagen, also jedenfalls meiner Kenntnis nach ist es noch nie so gewesen in dem Ausmaß.
Wann habt ihr denn eigentlich damit angefangen? Also wann wusstet ihr das erste Mal, dass was kommt und wann habt ihr damit begonnen zu planen?
Jetzt hast du mich auf dem linken Fuß erwischt. Jetzt müsste ich eigentlich mal nachgucken, wann das Implementierungshandbuch rausgekommen ist, die erste Version zu dem Release. Dann wüsstest du das.
Okay.
Das ist für uns eigentlich immer so der Startpunkt. Mhm. Wir lauern ja im Prinzip immer auf die erste Version. Manchmal ist es auch eine Vorabversion eines Implementierungshandbuchs. Und das ist so ein Indiz dafür, wie sieht das nächste Release aus. Natürlich können sich immer noch zusätzliche Änderungen ergeben, aber in der Regel sind die Implementierungshandbücher so, wenn sie dann auf den Markt kommen, die ersten Versionen schon so, dass man eine grobe Abschätzung davon hat, was bringt das neue Release. Und ja, das war schon so. Erste Version kam raus, dann fängt man an, das zu analysieren. Also man setzt sich dann eben halt zusammen, geht das durch. Das Schöne war natürlich auch, dass es diesmal so viel war, dass es keine Änderungsliste gab. Der Zoll hat sich das also gespart und hat gesagt, da sind so viele Änderungen drin, du musst es eben von vorne bis hinten durchlesen. Und das war auch so. Also es besteht die Arbeit letztendlich darin, tatsächlich Feld für Feld durchzugehen. Okay. Das ließ sich schon ablesen, glaube ich, ganz klar vom Tag 1, wo das erste Implementierungshandbuch, die erste Version veröffentlicht worden ist. Und wenn man jetzt zurückrechnet, ja, das ist schon ziemlich lange her. Ich glaube auch nicht, dass wir mal ein Atlas-Release hatten, was sich als Projekt über so einen langen Zeitraum von ja, man kann ja jetzt sagen, bald 2 Jahren hingezogen hat.
Ja.
Generell das mit dem Hinziehen, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, gab es ja bezüglich dem Beförderer, den du angesprochen hast, glaube ich, im September ja eine Info, wo der Zoll ein bisschen zurückgerudert hat oder respektive das Feld entschärft hat. Mhm. Und es gab jetzt 2 Verschiebetermine für den effektiven Go-Live. Hast du sowas schon mal erlebt oder wie kommt sowas zustande?
Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Zoll eigentlich immer mit einem Vorlauf arbeitet. Wir haben ja auch mit der Zertifizierungsstelle gerade vor kurzer Zeit zusammengesessen und die hatten uns das so ein bisschen erklärt. Die kriegen die Implementierungshandbücher ein bisschen früher als wir. Die Zertifizierungsstelle nenne ich deswegen, weil sie im Prinzip das Gegenstück zu uns ist. Und weil die Qualitätssicherung in der Atlas-Software sind. Das heißt, die kriegen Vorgaben von der EU-Kommission. Diese Vorgaben müssen letztendlich irgendwo in Atlas umgesetzt werden. Und dann gibt es da verschiedene Abteilungen bei der Generalzolldirektion, die sich dann damit auseinandersetzen. Da gibt es Fachkonzepte, da gibt es Realisierungsabteilungen, also letztendlich auch Entwickler am Ende. Und dann wird da eine Atlas-Version draus. Und der Zoll geht ja schon eigentlich lange produktiv auf seiner Seite, bevor die Beteiligten produktiv gehen. Die Releases sind beim Zoll schon vorher aktiv. Der Zoll bewegt sich jetzt auch schon im Release 10.1. Also der Zoll ist eigentlich immer ein Release voraus. Ne?
Also wenn du sagst, die sind schon mit dem nächsten live, wir schicken jetzt eigentlich schon wieder eine alte Version.
Ja. Der Zoll muss immer abwärtskompatibel sein. Das heißt, wir als Softwareanbieter haben uns in der Vergangenheit immer wir hatten es mit einem Releasewechsel zu tun. Das heißt, das war mal sehr geschmeidig. Die Software ist irgendwann ausgelaufen, die alte Version, dann ist die neue aktiv gesetzt worden. Und das hat diesmal überhaupt nicht funktioniert. Es hat im Grunde eine Parallelität, kann man sagen, von mehreren Release-Ständen gegeben. Es gab das alte Release 9.0 für die Einfuhr. Dann musste gewechselt werden in 9.1. Allerdings nicht für alle Fachverfahren war es so, sondern NCTS war ausgegrenzt. Also 9.1 ist zeitlich aus der Spur gelaufen von den restlichen Fachverfahren innerhalb der Einfuhr. Dann gab es ein Parallelrelease, das ist nämlich nur aufgemacht worden für Impost, das war 10.0. Das ist das einzige Fachverfahren, was im Release 10.0 gelaufen ist und dann wurde neu aufgesetzt 10.1. Das ist jetzt das künftige Release und jetzt wird alles in 10.1 wieder zusammengeführt. Aber da kann man sich vorstellen, auch was das für ein Versionschaos war. Und auch in den Implementierungshandbüchern, gruselig.
Und sag mal, gerade für die Ausfuhr, also für AES 3.0, da waren jetzt so viele Änderungen dabei. Kannst du irgendwie einschätzen, woran es liegt? Also gab es einfach die Jahre davor nichts, wo geändert wurde oder war es irgendwas super Dringendes, was von der EU gemacht werden musste?
Eigentlich kann man sagen, es ist gelaufen wie bei NCTS. Es ist das EU-Zolldatenmodell umgesetzt worden. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns mit allen Fachverfahren, die wir haben, in Richtung EU-Zolldatenmodell. Das wiederum baut auf dem Datenmodell der Weltzollorganisation. Also wir bewegen uns nicht nur wie bei AES und NCTS auf einen großen Umbau hin, sondern wir haben das auch das droht auch noch für die restlichen Fachverfahren, das muss man ganz klar sagen.
Okay, aber heißt auch eigentlich, denn alle anderen Länder haben das gleiche Thema wie wir, oder?
Ja.
Also da muss es ja genauso ablaufen.
Deswegen haben wir ja auch diese Terminverschiebung gehabt. Die Europäische Union hat ja eigentlich eine feste Strategie oder eine feste Planung, wie Verfahren umzusetzen sind und da hat man jetzt festgestellt, und darum ist auch tatsächlich jetzt mehrfach verschoben worden, dass es Mitgliedstaaten gibt, die es nicht schaffen, zusagegemäß oder fristgemäß in den jeweiligsten nächsten Release-Stand zu wechseln. Aber auch die deutsche Zollverwaltung hatte Probleme, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die ersten Verschiebungen, die beruhten tatsächlich auf internen Problemen. Die letzten Verschiebungen, die wir jetzt hatten, die resultieren ganz klar aus der Not heraus, weil nicht alle Mitgliedstaaten tatsächlich synchron umstellen können.
Und das müssen sie ja eigentlich, damit es funktionieren soll, oder?
Damit es kompatibel ist, genau. Und man darf ja nicht vergessen, auf der einen Seite ist es tatsächlich etwas auf dem Papier, auf der anderen Seite ist es aber auch Technik und Software umzubauen, wenn sich was am Datenmodell ändert und massiv ändert, ist eben halt nicht trivial.
Ja, klar. Und bei den ganzen Kunden, die das ja auch betrifft, also bei den ganzen Unternehmen, die Ausfuhren machen, die sich mit dem Thema befassen mussten, die sich mit den Umstellungen des Leitfäden befassen mussten und erstmal informiert werden müssen und rausfinden, was eigentlich passiert. Was hast du denn mitbekommen, was so die allergrößten Schwierigkeiten waren?
Also man muss ganz klar sagen, es gab sicherlich auch technische Probleme. Schnittstellen sind auf jeden Fall immer eine schöne Stelle für Dinge, die plötzlich nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das habt ihr ja auch erlebt. Genau. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es auch Dinge, wo man vielleicht etwas in der Software ändert, weil man gedacht hat, im Zuge des großen Release-Wechsels und im Zuge des großen Umbaus kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was verändern. Und der Kunde freut sich drüber. Der freut sich aber gar nicht drüber. der möchte es eigentlich so haben wie vorher. Ja. Und ich glaube, was uns auch ganz große Schwierigkeiten gemacht hat und was unseren Support letztendlich auch geflutet hat mit Anfragen, war, dass wir doch gemerkt haben, die Anwender draußen, die Kunden sind nicht alle, aber viele doch sehr schlecht informiert. Und haben sich sehr spät erst mit den Änderungen auseinandergesetzt und mit den Konsequenzen auseinandergesetzt.
Wir haben das ja auch mitgekriegt, dass viele eben spät oder gar nicht sich miteinander ausgesetzt hat oder mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wo ich aber tatsächlich irgendwo auch ein bisschen am Ende mit dem Latein war, wie man kommuniziert. Also es gab ja Newsletter vom Zoll, es gab Newsletter von uns, es gab Podcasts, es war ja wirklich eine Fülle da, ob einfach wirklich vielleicht auch das oder der Eindruck geschah, ja, da ist eine Software, die sich ändert, da muss ich als Kunde nichts tun, ob man sich da dann einfach zurückgelehnt hat.
Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht hat man sich da so in falscher Sicherheit gewogen. Also das, weil die letzten Jahre einfach immer so geschmeidig gelaufen sind. Und diesmal war es eben halt so. Ich weiß nicht, womit man hätte aufrütteln müssen. In meiner Wahrnehmung war es auch so, dass wir doch recht viel versucht haben, Aufmerksamkeit auch zu schaffen und Angebote zu schaffen, sich rechtzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und man sieht das ja auch an diesen Schulungen, an den Seminaren, die wir angeboten haben, dass das dann so langsam hochfährt, aber relativ spät erst. Plötzlich, wie kommt es, dass man irgendwie 3 Wochen, bevor man umgestellt wird, plötzlich merkt, das ist ja irgendwie ganz anders und funktioniert das noch? Ich weiß es nicht. Also es ist auch für mich eine neue Situation gewesen und da kann ich auch nur sagen, ich glaube, es liegt auch daran, wie Firmen aufgestellt sind. Also wo ist das Wissen, wo ist die Kompetenz, wo ist die Expertise, wie sind da die Unternehmen aufgestellt eigentlich, ne?
Ja, wir hatten ja letzten Sommer Karin Völkel-Pflaum von der Generalzolldirektion in Weiden bei uns zu Gast. Und sie hat ja auch über das Thema gesprochen, wie es zu Releasen kommt, welche Vorteile diese bringen und wie es sich für sich oder für sie dann auch war. Was mich jetzt interessiert, wie ist denn die Zusammenarbeit da mit dem Zoll?
Genau, das ist eine ganz enge Zusammenarbeit, muss man ganz klar sagen. Und da hat sich, glaube ich, auch über die Jahre ein ganz tolles Verhältnis entwickelt. Man kann ein tolles Verhältnis zum Zoll haben.
Dieser Mythos, finde ich so witzig, der hält sich echt wacker, das mit dem Zoll, das Verhältnis. Also wir hatten es jetzt gerade in den letzten paar Podcasts auch. Also der Zoll, Leute, ruft den an, die helfen euch. Also ich glaube, dieser Mythos, dass der Zoll keine Hilfestellung gibt oder so, das, der hält sich echt wacker.
Ja, da haben aber auch ganze Generationen von Zöllner dafür gearbeitet. Das muss man ganz klar sagen. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Jedenfalls würde ich sagen, in der breiten Masse ist es nicht mehr so. Und das Selbstverständnis des Zolls ist auch tatsächlich jetzt ein anderes. Also man sieht sich jetzt, glaube ich, mehr, ich weiß, das Wort ist total verpönt, aber man sieht sich jetzt eher so als Wirtschaftsverwaltung und auch teilweise in der beratenden, unterstützenden Funktion als früher als die hoheitliche Verwaltung, die Kontrollverwaltung, die eigentlich nur darauf aus war, dich irgendwie als Verbrecher an die Wand zu nageln. Ein schönes Beispiel, warum ist verbrannte Erde, kann man schon sagen. Die Karin Völkel-Flaum hat ja auch in dem Podcast erzählt, dass die 2008 erst diese Tätigkeiten übernommen haben in Weiden. Vorher gab es die koordinierende Stelle Atlas. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit denen war das Zertifizieren wirklich manchmal
angenehm,
sehr anstrengend.
Okay, Menschen leiden halt überall.
Ja, und da hat der Zoll wirklich mit der Zertifizierungsstelle in Weiden ein anderes Selbstverständnis aufgebaut. Das leben die auch, das hat man, glaube ich, auch an dem Podcast mit der Karin Völkel-Flaum gemerkt. Die verstehen sich jetzt auch wirklich nicht als Gegner der Firmen, sondern wirklich als ebenbürtiger Partner. Und das sind ja die Praktiker beim Zoll, das muss man ja ganz klar sagen. Deswegen unser Gegenstück, Gegenpart beim Zoll ist die Zertifizierungsstelle. Also die sind zwar nicht die Softwareentwickler, aber die sind die Qualitätssicherung da und die sind sozusagen auch in der Nahrungskette des Zolls, sind sie die Letzten, die mit dem Ergebnis irgendwie leben müssen. Und die verstehen uns und wir verstehen sie. Und das ist Austausch auf Augenhöhe und das ist ganz oft so, dass man kann wirklich da anrufen und kann sagen, Mensch, ich habe das und das Problem, wie sehen Sie denn das eigentlich? Umgekehrt genauso ist ein Geben und ein Nehmen, das muss man auch sagen. Also wir hatten ja auch umgekehrt schon diese Situation, wir haben ja auch durchaus schon unterstützt und das werden andere Softwareanbieter mit Sicherheit auch machen, dass die Zertifizierungsstelle mal anruft und sagt, können Sie da mal eine Nachricht schicken? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die hier sauber eingearbeitet kriegen und könnten Sie da mal eine Testnachricht aufsetzen und schicken? Manchmal ziehen wir ja an einem Strang, das haben wir in der Impost-Zertifizierung gemerkt und in Absprache mit der Zertifizierungsstelle haben wir dann teilweise Tickets aufgemacht in den Service Desk, weil die Zertifizierungsstelle sich auch schon über Dinge geärgert hat und dann gesagt hat, Mensch, macht ihr doch nochmal ein Ticket auf. Vielleicht gibt's dann eine Antwort dazu und vielleicht kommt dann ein bisschen mehr Schwung rein. Ich hoffe jetzt nicht, dass mir irgendjemand böse ist aus der Zertifizierungsstelle, weil ich das erzähle. Aber ganz interessant war, dass die Zertifizierungsstelle immer schon die Idee hatte, Inhouse-Zertifizierung zu machen. Und sich eigentlich nie getraut hat, mal eine Firma anzusprechen, wie die darüber denkt, also einen Softwareanbieter zu fragen, wie der darüber denkt und ob man sowas mal machen könnte. Und umgekehrt war es genauso bei uns, dass ich dann tatsächlich auch im Team gesagt habe, ey, das wäre doch mal cool, die Zertifizierungsstelle zu uns zu holen. Und wir setzen uns mal in einen Raum und vielleicht kann man dadurch auch Zertifizierung tatsächlich verbessern, effizienter machen. Und ja, da habe ich dann tatsächlich mal, wie lange ist es her, in drei Vierteljahren, hatte ich dann mal das war auch dann tatsächlich die Karin Völkel-Flaum, die habe ich mal angesprochen, habe gesagt, Mensch, wie sieht's denn aus, wie würden Sie das sehen, wenn wir sowas mal andenken? Und da war sie dann ganz überrascht, dass das kam und sagte, muss man vielleicht mal anstoßen, ne? Und das haben wir dann auch gemacht. Letzte Woche haben wir drei Kollegen von der Zertifizierungsstelle bei uns gehabt und wir haben tatsächlich Teil 1 der Zertifizierung, Teil 1 fürs Release 10.1 quasi simuliert. Wir sind die Testfälle durchgegangen und die drei mussten ihre eigenen Testfälle in unserer Software eingeben. Okay. Und wir haben eigentlich nur daneben gesessen und haben tatsächlich so ein bisschen Tipps gegeben, wie man durch die Software durchkommt. Und dabei haben wir festgestellt, dass es super gut ist, wenn man an einem Tisch sitzt. Also diese ganze Kommunikation, die eigentlich schrecklich altertümlich per E-Mail läuft. Es werden ja auch im Verlauf der Zertifizierung werden ja auch fürchterlich viele Screenshots gemacht. Müssen auch gemacht werden, damit der Zoll eben halt manche Dinge nachvollziehen kann. Das ist alles entbehrlich, wenn man zusammensitzt.
Ja, klar.
Und da haben wir schon gemerkt, also man kann tatsächlich, wenn man in-house zertifiziert, kann man viel konzentrierter da durchgehen, hat viel weniger Zeitverluste. Zum Glück ist auch was kaputt gegangen bei uns in der Software. Also wir sind noch nicht zertifizierungsreif und waren das auch zu dem Zeitpunkt nicht. Aber dann konnten die sehen, wie gehen wir damit um. Jetzt ist ein Fehler aufgetaucht, eine Prüfung hat nicht funktioniert. Dann kann es zum Beispiel sein, dass es bei uns tatsächlich in der Zertifizierung nur gehotfixt wird, damit es eben jetzt gerade funktioniert. Und später fließt das natürlich ein in irgendeinen Patch. Das war auch so ein Prozess. Das war dann für die ganz transparent. Wie geht ihr damit um? Das tut nicht. Was macht ihr jetzt? Ist das ein Problem, was man hotfixen kann? Ja, kann man hotfixen. Okay, dann machen wir das auch. Oh, jetzt tut's. Ja, super. Das war für die also auch tatsächlich ein Erlebnis, das mitzubekommen. Ne?
Und, das hört sich echt super spannend an. Also finde ich total cool, dass die das auch mitmachen.
Ja, fand ich auch. Also es hat mich super gefreut.
Ja, und hilft beiden Seiten, oder?
Wir durften natürlich auch auf die Zollseite gucken, auf die Rechner der drei Zertifizierer. Und es war schon erschreckend zu sehen, wie viel manuell bei denen doch gearbeitet wird. Also die Testfälle erstellen sie manuell, sie vergleichen die Nachrichten gegen Referenzdateien manuell. Es ist tatsächlich so, wenn man dann nebeneinander sitzt und das ist so unsere Idealvorstellung, unsere Wunschvorstellung, Inhouse-Zertifizierung bei uns, Teil 2. Wenn man nebeneinander sitzt, der eine gibt ein, sendet die Nachricht raus und auf der Zollseite kommt es direkt an. Derjenige, der drauf guckt, der kontrolliert den Vorgang dann auch, erstellt eventuell die Antwortnachrichten und kann aber auch dann schon sehen, auf unserer Seite, auf der Softwareanbieterseite, wie kommt das da eigentlich an? Das heißt, diese ganze Drumherum-Kommunikation und Dokumentation, die ist viel, viel einfacher. Und man kann spontan natürlich nochmal Dinge abändern, was so schwer möglich ist in der Zertifizierung. Ne? Also, dass man wirklich sagt, ich ändere jetzt doch den Testfall nochmal ganz kurz so und so ab. Was würde Ihre Software eigentlich machen, wenn ich das und das mache? Ausprobieren. Machen wir einfach.
Cool.
Ne? Ja. Das geht eben halt nur, wenn man tatsächlich zusammensitzt. Und das macht auch Spaß. Das macht wirklich auch Spaß. Und das, man ist transparenter, das muss man ganz klar sagen. Man kann sich ja nicht mehr verstecken. Man hat keine Ausreden mehr, wenn irgendwas nicht tut. Aber die Standardausrede, unser Rechenzentrum steht gerade nicht zur Verfügung, 2 Stunden weg. Ich komme gerade nicht auf die Zertifizierungsumgebung. Das geht dann halt nicht, wenn die neben einem sitzen. Ne? Das ist eben halt der Preis, den man dafür zahlt. Aber auf der anderen Seite kriegt man, glaube ich, viel, viel mehr. Also
ja, hört sich auf jeden Fall super effizient an.
Absolut. Also die Idee ist tatsächlich, dass wir Teil 2, wir gehen in die 10.1-Zertifizierung. Ja. Teil 1 machen wir noch ganz normal, so wie es immer läuft. Das ist ja auch der unbegleitete Teil, wo man eigentlich nur die Nachrichten raussendet, gelegentlich mal Kontakt mit dem Zoll hat. Aber die Idee oder der Wunsch ist, dass wir Teil 2 dann tatsächlich bei uns nochmal zertifizieren und dass wir dann unter realen Bedingungen so eine Zertifizierung in-house dann durchführen. Mit dem, natürlich genau mit dem Druck, wie bisher auch, dass man auch ein zeitliches Limit kriegt. Also wenn wir das hinkriegen, das wäre schon cool. Mhm. Und der Zoll hätte ein neues Produkt. Der Zoll könnte sagen, wir bieten auch alternativ die Inhouse-Zertifizierung an.
Ja, mega, ja. Mhm. Aber Michael, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ihr jetzt schon von den neuen Releases sprecht, dann heißt das jetzt eigentlich nicht durchatmen und zurücklehnen, das Release ist durch, sondern direkt weiter ins nächste Release.
Genau, so sieht's aus. Also wir wissen zwar noch nicht, was da auf uns zukommt und ich hoffe auf eine Verschnaufpause, aber ob wir die Verschnaufpause im Sinne von Atlas-Releases oder AIS-Releases, schwer abzuschätzen. Also AIS scheint erstmal durch zu sein. Also da erwarten wir keine großen Releases mehr. Da wird es natürlich immer wieder, so wie es auch in den vergangenen Jahren war, kleinere Zwischenreleases geben, die vielleicht auch gar nicht zertifizierungspflichtig sind. Die werden halt im laufenden Betrieb eingearbeitet und das ist okay. Also da rechnen wir jetzt nicht mit großen bösen Überraschungen. Ja, die große Blackbox für uns ist tatsächlich die Einfuhr. Also wann kommt der Zoll mit dem Umbau des Datenmodells? Ist es in 10.2? Wissen wir nicht. Wann kommt das? Und wie geht der Zoll daran? Also geht er dann an einzelne Fachverfahren ran, versucht er dann das irgendwie aufzuteilen oder ist das der ganz große Wurf, wo quasi außer NCTS der restliche Einfuhrbereich komplett umgebaut wird? Wenn das passiert, dann wird es natürlich, das wird wie NCTS und AES zusammen sein wahrscheinlich dann. Ah, ist schwierig, ganz schwierig.
Hört sich nach einem Thriller an.
Das ist der Thriller, ja, definitiv, genau.
Aber wann würdet ihr dann sowas mitbekommen? Also gibt es schon was Konkretes für das Jahr 2024, wo wir wissen, da kommt nochmal was Größeres?
Also wenn jetzt das neue Implementierungshandbuch für 10.2, ich habe jetzt heute nicht nachgeguckt, ist ja noch nicht raus. Das heißt, wir warten eigentlich auf 10.2, weil man dann wirklich abschätzen kann, was kommt da. Ist es tatsächlich so? Wird das ein massiver Umbau in den Fachverfahren Einfuhr sein? Dann wird es schon so sein, dass der Zoll selber auch längere Zeit braucht, um es zu implementieren. Ich gehe also nicht davon aus, dass dann 2024, wenn es ein richtig großer Umbau wird, dass dann in 2024 noch groß was stattfindet.
Okay.
Das glaube ich nicht. Das wird dann wahrscheinlich in 2025 rutschen. Meine Hoffnung ist, der Zoll ist selbst lange beschäftigt mit dem Thema und wir können parallel quasi uns darauf vorbereiten. Das wäre natürlich das Schönste, ne?
Ja, also ich frage ja auch deshalb, weil wir hatten es ja vorher mal davon, wie stark ist halt auch das AES 3.0-Thema dieses Jahr die ganzen Unternehmen getroffen hat, weil es ja wirklich was zu tun gab auf Unternehmensseite. Es war nicht nur, dass sich das Layout geändert hat, sondern es musste wirklich viel gemacht werden. Und wenn sowas natürlich jetzt auch für den Einfuhrbereich ansteht, geht es natürlich auch darum, wie frühzeitig können sich die Unternehmen darauf vorbereiten. Und gerade bei Ausfuhr waren wir ja eben teilweise überrascht, manchmal auch schockiert, wie wenig relevante Informationen zu den relevanten Personen gekommen ist. Also vielleicht, was hättest du denn da noch für einen Tipp auch, wie wir das vielleicht schaffen, aber auch wie die Unternehmen das schaffen, dass sie informiert bleiben über diese Dinge und frühzeitig an die richtigen Stellen die Infos bekommen?
Ja, also als eine Idee oder als ein Wunsch aus dem Workshop mit der Zertifizierungsstelle ist ja tatsächlich rausgefallen, eine Arbeitsgruppe mit der Zertifizierungsstelle zu bilden und frühzeitig in die Diskussion und in die Zusammenarbeit mit der Zertifizierungsstelle zu gehen. Das heißt, die sind uns ja eigentlich immer einen Schritt voraus. Das heißt, die sehen die Entwicklung in Atlas auf der Zollseite früher als wir. Und die identifizieren ja auch schon die ersten Probleme, die ersten Problemstellungen. Und da könnte man vielleicht in eine Arbeitsgruppe einsteigen unter Beteiligung eben halt von Softwareanbietern, vielleicht auch Kunden, Anwendern und frühzeitig sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, das haben wir ja auch entsprechend kommuniziert, auch über den Verband kommuniziert. Der Zoll hat natürlich auch eine Bringschuld. Also das, was in den letzten Jahren gelaufen ist, auch zollseitig, ist natürlich, ja, ich würde es mal sehr mäßig nennen. Also das Informationsangebot war sehr beschränkt und manche Informationen sind auch erst viel später gekommen. Also da hat sich der Zoll, glaube ich, auch keine große Freude mitgemacht. Man muss, wenn es wieder solche großen Releases geben sollte, muss man auch auf der Zollseite ganz anders umgehen mit dem Wissenstransfer. Wie bereite ich das auf? Wie informiere ich? Was ich total vermisst habe, war bei NCTS und bei AES eine echte FAQ-Seite. Also dass man da gleich von Anfang an eine FAQ-Seite hat, wo alle Probleme, die auftauchen, und ich bin mir sicher, die sind hundertefach gestellt worden, die Fragen, gleich von Anfang an mitführt. Fragen, Antworten, immer. Das ist doch das Einfachste, sowas mal aufzusetzen und so eine Seite zu betreuen. Und dann nächster Punkt ist, der aus meiner Sicht auch problematisch ist, sind die Atlas-Teilnehmerinformationen. Da werden wichtige Informationen teilweise in Texten versteckt. Das Problem ist, manchmal werden Informationen rausgegeben, die werden mit der nächsten, übernächsten Teilnehmerinformation wieder korrigiert oder zurückgenommen. Und es ist unheimlich schwierig, da tatsächlich die Informationen immer auf Stand zu halten anhand der Teilnehmerinformationen. Also das ist für mich nur ein begrenzt geeignetes Medium. Oder man muss die Dinger immer irgendwo liegen haben. Und alleine das Thema, Termine, Atlas-Termine. Wenn du da auf Stand sein willst, musst du eigentlich rückwirkend dich durch die Atlas-Teilnehmerinformationen durchfühlen. Und da könnte man sich schon Gedanken machen, ob man das nicht so aus dieser Form rausführt in irgendwas, was besser durchsuchbar ist, was besser lesbar ist.
Mhm. Jetzt hast du eigentlich ja schon so ein bisschen einen Wunsch für die Zukunft geäußert gerade, aber wir stellen dir trotzdem nochmal eine Schlussfrage, auch so kurz vor Weihnachten. Wenn es eine Sache geben würde, die du dir beim Thema Zoll wünschen darfst, was wäre das denn? Mhm.
Ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal irgendwo versteckt. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn auch der allerletzte Zöllner versteht, dass wir tatsächlich keine Gegner sind. Und dass es was bringt, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ein Austausch auf Augenhöhe auch immer ein Gewinn für alle Beteiligten ist. Das wäre mir ein Herzenswunsch. Es gibt halt immer noch Zöllner, die da ein sehr angespanntes Verhältnis zu uns haben. Ich merke das selber immer, wenn ich irgendwo mal anrufe und sage, Mensch, hey, wie sieht's aus? Ich habe gehört, Sie sind der Spezialist dafür. Und wenn ich dann, warum rufen Sie mich an? Wir haben die und die Fragestellung. Wer sind Sie denn eigentlich? Ja, wir sind der Softwareanbieter für die und die Firma. Und dann, dann soll doch der anrufen. Das ist dann so eine typische Situation. Die gibt es tatsächlich heute noch. Und warum haben wir da angerufen? In solchen Situationen bin ich ja teilweise dann auch. Weil der Kunde sagt, ich kann mit meinem Zoll nicht sprechen, der ist so komisch. Da ist sowieso irgendwie angespannt seit Jahren. Und wenn ich mit einer Frage komme, dann nagelt der mich sowieso an die Wand. Und da kann es schon mal passieren, dass man sagt, okay, ich versuche das mal zu klären.
Vermittler.
Als Vermittler, genau. Mhm. So, und wenn man dann da anruft und weiß, warum das Verhältnis angespannt ist, das sind die Situationen, wo ich wirklich denke, muss das denn sein? Es bringt doch beiden was, wenn man versucht, gemeinsam das Problem zu lösen. Dann ist der Ärger weg und alle freuen sich. Ist doch viel, viel schöner.
Das ist ein schöner Wunsch. Ich glaube, ihr seid da auch auf einem guten Weg, wenn ihr jetzt gerade anschaut mit der Zertifizierung. Man nähert sich da. Ich glaube, das Mindset ändert sich da langsam auch. Braucht vielleicht auch da ein bisschen länger. Aber schön, wenn man auf dem richtigen Weg ist.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Genau. Nee, vielen Dank für deine Einblicke. Es war wieder mal super spannend mit dir. Dankeschön.
Danke dir.
Ich danke euch. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Gut, ja. Dann wären wir auch schon wieder am Ende, Tabea. Wir sind am Schluss von unserem Podcast angekommen. Wir haben ja ganz viele weitere dieses Jahr ausgestrahlt. Also hört da gerne rein, folgt denen, folgt uns. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt die gerne in die Shownotes. Und Tabea, ich glaube, wir sind noch nicht ganz am Jahresende von unserer Ausstrahlung.
Genau, also wir haben schon viele tolle Folgen, aber das war jetzt noch nicht die allerletzte für dieses Jahr, sondern es kommt noch eine. Wir haben uns natürlich wieder Gedanken gemacht und ihr bekommt von uns noch eine kleine Weihnachtsfolge hinterher geliefert. Also freut euch drauf. Eine gibt's noch und dann starten wir mit super tollen Themen und super tollen Gästen ins nächste Jahr 2024 rein. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.